Literaturradio Bayern. Kanal LRB.
Beate Grun liest aus ihrem Buch François und andere Erzählungen. Teil 1. Beate Grun ist langjähriges Mitglied im Freien Deutschen Autorenverband Bayern. Sie schreibt Erzählungen und Gedichte. Heute liest sie Eine Reise nach Mykonos und eine andere Erzählung, All Inclusive, eine Geschichte vom Reisen mit einer Freundin.
Fahrt nach Mykonos. Der Hafen war in fahles Licht getaucht. Es war der Übergang von der Nacht zum Tag, das Zwischenlicht, die Zeit der Unentschlossenheit, der Beginn des Nichtwissens, wie der Tag sich gibt. Erste Sonnenstrahlen durchwärmen die Luft, saugen die Schatten der Nacht auf. Mattigkeit, Müdigkeit wandeln sich in Lebenslust und Neugier. Die Fischer kehren heim mit einem frischen Fang. Es sind nur kleine Fische im Netz. Ich höre frohe Stimmen mit fremden Lauten, sehe geschäftige Menschen. Jeder sucht hier seinen Weg zu einem anderen Ziel. Tim führt mich an der Hand, hält sie fest, damit wir uns nicht verlieren. Er kennt sich inzwischen aus am Hafen, weiß, dass man sich auf die Zeitangaben für Abfahrt und Ankunft nicht verlassen kann. Sicherheitshalber fragt er immer wieder nach der Fähre mit dem Ziel Mykonos. Endlich finden wir das Schiff. Bauern mit ihren Familien, Ziegen, Schafen und Hühnern steigen mit uns auf das Deck. Die Hühner sind an den Beinen zusammengebunden und ihr Kopf hängt nach unten. Ich bin empört, finde das grausam. Tim lacht. Reg dich nicht auf, Anna. Den Hühnern steigt das Blut in den Kopf und dann, habe ich gehört, fallen sie in eine Art Trance und können so gut bei der Hitze transportiert werden. Sie bleiben auf diese Weise frisch, bis sie geschlachtet werden. Du siehst die Dinge praktisch, stelle ich fest. Nein, nicht praktisch, sondern notwendig. Schließlich gibt es auf der Fähre weder eine Klimaanlage noch Kühlcontainer. Weitere Familien gehen an Bord mit Kindern, Babys, Großeltern. Die Körbe sind mit Brot, Käse, Melonen und Wein gefüllt. Vereinzelt sehe ich Touristen mit Rucksäcken und darauf befestigten Schlafsäcken. Endlich legt das Schiff mit lauten Tuten von Piräus ab. Ich bin aufgeregt. Noch nie bin ich mit einer Fähre auf der Ägäis unterwegs gewesen. Alles hier ist fremd für mich. Die Laute einer Sprache, die ich nicht verstehe, eine Atmosphäre an Bord, wie ich sie nicht kenne. Babys schreien, Männer schimpfen, Frauen schleppen Körbe, Schafe stinken. Der Hafen verschwindet am Horizont. Langsam ordnet sich das Gewühl an Deck und jeder findet seinen Platz. Wir machen es wie ein paar Touristen und klettern in ein Rettungsboot. Niemand vertreibt uns. Hier in der Höhe sind wir von uns und haben frische Luft, sind sicher vor dem Kot der Schafe. Ich hole aus meiner Tasche Brot, Käse und Tomaten. Tim holt Wein und Wasser aus seinem Rucksack. Während ich esse, blicke ich auf das Meer, genieße die Weite. Eine Brise streicht über die See, kräuselt das Wasser. Ein friedliches, ruhiges Meer. Da werden wir in ein paar Stunden am Ziel sein, denke ich. Drehe mich um zu Tim und muss lachen. Warum lachst du? Du siehst urkomisch aus mit dem Hut. Warum? So einen Panama-Hut hatte mein Großvater. Ich bin aber nicht dein Großvater. Soll ich mir vielleicht wie du ein Tuch gegen die Hitze umbinden? Hoppla, denke ich. Wo war denn da sein englischer Humor geblieben? So ernst kenne ich ihn überhaupt nicht. Ich habe mir noch im Hafen ein weißes, dreieckiges Baumwolltuch besorgt und es wie die einheimischen Frauen um den Kopf geschlungen. Es gefällt mir, wie sich die kleinen Goldblättchen daran am Haaransatz verteilen. Anna, das Tuch steht dir wirklich gut. Das mit dem Großvater habe ich nicht so gemeint. Es war nur wegen, da kam plötzlich eine Erinnerung. Tim sieht mich traurig an. Ich spüre, irgendetwas muss ich bei ihm angestoßen haben und stelle keine weiteren Fragen. Tim und ich haben uns im Studentencamp kennengelernt. Er sah intellektuell aus und er gefiel mir sofort. Von Anfang an konnten wir uns gut verständigen und er lobte meine gute englische Aussprache. Darüber habe ich mich unglaublich gefreut. Er wusste ja nicht, wie wichtig mir das war. Ich bin jetzt müde, strecke mich aus und döse vor mich hin. Ich höre kein Kindergeschrei, keine Stimmen mehr. Übelkeit weckt mich. Vorsichtig richte ich mich auf. Tim schläft. Ich beuge mich über den Bootsrand zum Deck und sehe, wie die Schafe und Hühner im Schatten unter einer Plane liegen, die über einen Teil des Decks gespannt ist. Die Familien sind verschwunden. Auf den Planken entdecke ich Erbrochenes, halb angetrocknet. Was denkst du? Ich zucke zusammen. Was ist? Tim legt seinen Arm um meine Schulter. Ich bin froh, dass wir nicht da unten zwischen dem Dreck und Gestank sitzen müssen. Du bist was? Was ist los? Ich weiß nicht, da ist etwas. Ich kann es dir nicht genau erklären. Es ist nicht nur das komische Gefühl in meinem Magen, sondern ich finde, das Meer ändert sich. Aber vielleicht bilde ich es mir nur ein. Ich merke nichts. Ich fühle mich benommen, mag mich nicht unterhalten, lehne mich an Tim. Unwillkürlich fallen mir die Augen zu. Plötzlich schrecke ich hoch. Was hast du denn? Ich weiß nicht. Irgendetwas stimmt nicht. Ach, ich kenne inzwischen deine Fantasie, du Märchenerzählerin, sagt Tim und gibt mir einen Kuss. Ich bin keine Märchenerzählerin. Schau doch, das Meer verändert sich. Schau dir doch mal die Wellen an. Mir fällt nichts auf. Warten wir es ab, sage ich, stehe auf und mache mich auf den Weg zur Toilette. Ich starkse zwischen Kot und Kotze über das Deck. Wenn ich bloß nicht so dringend müsste, denke ich. Das Schiff schwankt und ich halte mich immer wieder fest. Ein säuerlicher Geruch empfängt mich. Da schlafen Männer auf Holzbänken, vornübergebeugte Körper liegen auf den Tischen, Babys weinen, Omas stöhnen. Einige Männer lassen ihre Kombolois durch die Finger gleiten. Ich halte die Luft an und renne zum Klo. Zurück im Rettungsboot trinke ich einen Schluck Wasser und atme tief durch. Bin ich froh, dass wir diesen Platz haben. Unter Deck ist es nicht zum Aushalten. Tim nickt abwesend und schweigt. Die Fähre stampft, neigt und hebt sich den anrollenden Wellen entgegen. Wann kommen wir denn in Mykonos an? Es ist schon Nachmittag. Und noch immer keine Insel zu sehen. Stimmt, sagt Tim, wir kommen nicht vorwärts. Vielleicht haben wir einen Motorschaden. Dieser Dieselgestank, diese schwarzen Rußwolken, das war doch vorher nicht so stark, sage ich und beuge mich aus dem Rettungsboot, betrachte das bewegte Meer. Das Schiff arbeitet, schwankt und es kommt mir vor, als ob wir auf der Stelle bleiben. Die Nachmittagshitze breitet sich über das Schiff, wird unerträglich. Bei einem Motorschaden wäre mehr Unruhe an Bord, höre ich Tim. Vielleicht ist aber der Motor bei den vielen Passagieren zu schwach. Du kommst auf Ideen. Erleichtert stelle ich fest, dass Tim nicht mehr so verkrampft und traurig schaut. Aber, wende ich jetzt ein, ich habe gehört, dass die Fähren häufig überladen sind. Überhaupt, haben wir etwa eine Rettungsübung gemacht? Wie kommst du denn darauf? Das hat mir mein Bruder erzählt. Als er mit dem Schiff nach Amerika fuhr, mussten sie, kaum waren sie an Bord, eine Rettungsübung machen. Auf so einer Fähre gibt es das doch nicht. Dürften wir sonst im Rettungsboot sitzen? Bei Gefahr wird die Mannschaft schon was unternehmen, sagt Tim und mustert mich von oben bis unten. Ich ärgere mich. Da bin ich mir nicht sicher. Und überhaupt sind mir vorhin unter Deck viele rostige Stellen aufgefallen. Typisch deutsch. Alles muss perfekt und ordentlich sein. Ich sehe das nicht so eng, sagt Timt und grinst mich an. Also, was ich da so in London an Dreck gesehen habe, entfährt es mir. Dann lieber... Hör auf, unterbricht mich Tim. Sei vorsichtig. Dafür sind bei euch ungeheure Dinge passiert. Ich schweige, ziehe mich zurück in die andere Ecke des Rettungsboots. Wie hatte ich mich angestrengt, in England meinen deutschen Akzent zu verlieren. Ich will nicht erinnert werden an all diese unaussprechlichen Grausamkeiten, hatte doch damit nichts zu tun und spüre die Erinnerung daran wie ein Brandmal. Das Schiff stampft, die Sonne brennt, ich sehe kein Land, ich sehe keine Insel und finde, die Fähre schaukelt wie bei Sturm. Dabei ist der Wind nicht stark. Mit jeder neuen Welle neigt sich das Schiff zur Seite. Die Hühner flattern vergeblich mit ihren zusammengebundenen Beinen. Die Schafe und Ziegen zerren an den Leinen. Vom gegenüberliegenden Rettungsboot winken und lachen Touristen. Also doch kein Grund zur Aufregung, denke ich und sehe, wie Tim zusammengekauert dasitzt, den Kopf in die Hände stützt und mit dem Hut das Gesicht verdeckt. Ich möchte gerne wissen, was er denkt. Allmählich verliert die Sonne an Kraft, taucht ein am Horizont und nimmt die Hitze mit. Wenn ich doch die goldene Scheibe festhalten könnte, ich will nicht, dass sie wegtaucht. Mein Auge stellt sich langsam um. Ich sehe Sterne, sehe den Glanz des Mondes, verzerrt gespielt auf Wellenbergen. Das Schiff hebt und senkt sich weiterhin, ächzt. Noch immer sehe ich kein Land, keine Insel. Warum habe ich mich auf diese Inselfahrt eingelassen? Ich hätte doch im Camp bleiben können. Doch Tim hat mir so von den Inseln vorgeschwärmt, von den strahlenden weißen Häusern mit den blauen Fensterläden und den weißen Gassen, hat mich so neugierig gemacht. Einige Familien kommen jetzt an Deck. Die Ziegen sind unruhig, die Schafe blöken, die Hühner gackern und flattern. Plötzlich umarmt mich Tim. Ich wollte dich vorhin mit meiner Bemerkung nicht verletzen. Und außerdem, seine Stimme wird leise, ich hätte dich nicht überreden dürfen. Ich reiße mich los. Den Hut hat er abgelegt. Ich blicke in seine aufgerissenen Augen und erkenne die Angst. Ich wollte doch auch die Inseln kennenlernen, sage ich, drehe mich um. Und in diesem Augenblick sehe ich im Mondschein Turmbogen blitzen. Da, schnell runter! Und ich springe vom Boot auf das Deck, falle, rutsche weg. Da fasst mich Tim, wir rutschen in eine Ecke, klammern uns fest, bilden ein verschnürtes Knäuel mit anderen Passagieren. Ich bekomme kaum Luft, das Schiff neigt sich zur Seite. Dann stürzen die Wassermassen über uns. Die Fähre wird angehoben, fällt herunter. Der nächste Brecher rollt heran. Erneut drücke ich mich an wildfremde Menschen, höre, wie sie schreien, ducke mich, halte schützend die Arme über den Kopf. Mit Wucht trifft mich die nächste Woge. Ich schlucke Wasser, die Wassermassen packen mich. Wo bin ich? Lebe ich? Vorsichtig öffne ich die Augen, sehe nur Dunkelheit, spüre die Nässe und fröstle. Ich liege auf den Planken, setze mich auf. Wo ist Tim? Was ist passiert? Ich zittere und fange an zu weinen. Ich bin allein und kenne dieses Land nicht, kenne die Sprache nicht. Ich bin müde, ziehe die Knie an, lege den Kopf darauf und dämmere vor mich hin. Die Fähre stampft, geht nicht unter. Sie treibt auf dem Wasser endlos ewig. Die Wellen werden flacher, pendeln aus. Plötzlich spüre ich Tims Hand. Eng aneinander geduckt, sitzen wir auf dem glitschigen Deck und schweigen. Tiefe Nacht verschlingt die Zeit. Ich will nur noch schlafen, nur Ruhe. Und da sehe ich plötzlich Lichter. Land, nur runter vom Schiff. Endlich taucht sie auf, die Insel. Kinder winken im Hafen. Da packt mich Tim, drückt mich so fest, dass ich schreie, du tust mir weh. Sorry, Anna, ich bin nur so froh, dass Land kommt. Weißt du, mein Großvater ist auf der Flucht, hier irgendwo in der Ägäis ertrunken. Zärtlich streiche ich Tim über die Wange und frage, auf welcher Flucht? Und ich sehe im Schein der Lampen deine Tränen. Auf der Flucht vor den Nazis. Aber Anna, ich liebe dich. Trotz allem. Was heißt hier trotz allem, denke ich? Und da steht auf einmal die Vergangenheit, steht da wie ein Stacheldraht, der bei jeder Berührung verletzt. Die ersten Schritte an Land schwanke ich noch. Jede Bewegung schmerzt. Allmählich gewöhne ich mich an den festen Boden. Erschöpft bleiben wir stehen. Johann, warum? Höre ich jetzt Kinderschen stimmen. Where are we? Fragt Tim. Tinus. Und wir folgen den kleinen Gastgebern. All inclusive. Also gut. Kira, du hast mich überredet. Immer wieder hatte es Katharina versucht und Isabel gesagt, wie schön es sei, zu verreisen. Dies würde sie auf andere Gedanken bringen, sie ablenken. Isabel tat ihr leid. Heinrich, ihr Mann, sei seit seiner Himalaya-Expedition verschollen und sie habe keine Hoffnung mehr, hatte Isabel gesagt. Da ist ein tolles Angebot, all inclusive, heißt es im Katalog. Alles sei inklusive, vom Flug bis zu den Getränken an der Bar, hatte Katharina ihrer Freundin erklärt. Alle Leistungen im Preis eingeschlossen, das hatte Isabel überzeugt. Im Flugzeug saß Isabel am Gang und spürte, wie die Knie des Hintermanns in ihre Wirbelsäule drückten. Wenn ich mit dem Heinrich geflogen bin, hatten wir mehr Platz, klagte sie. Der Flug ist ja nicht lang, versicherte Katharina und sah ihre Freundin lächelnd von der Seite an. Weißt du, worauf ich mich jetzt freue? Wenn wir etwas zu essen und zu trinken bekommen. Nach dem Start haben der Heinrich und ich immer ein kleines Fläschchen Champagner getrunken. Für die Nerven, verstehst du? Bei diesem Flug gibt es das nicht, Isabel. Die Fluggesellschaften müssen sparen. Dafür ist die Reise auch nicht teuer. Katharina schloss die Augen. Sie war extra früh aufgestanden, um Isabel abzuholen, die ihr erklärt hatte, dass sie ohne Heinrich gar nicht wüsste, wie sie zum Flughafen käme. Das Flugzeug setzte heftig auf. Sie waren in Lamezia Terme auf Kalabrien gelandet. Das Hotel lag auf einer Anhöhe, umgeben von blühenden Sträuchern und Pinien, und man hatte einen unglaublich weiten Blick auf das Meer. An der Rezeption war der Empfang herzlich. Die Zimmer seien noch nicht fertig, man hatte aber extra noch einen Imbiss für die neuen Gäste hergerichtet. Isabel verschlang den Mozzarella mit Tomaten. Sie war halb verhungert. Sie hatte gar nicht eingesehen, dass sie sich bei All Inclusive im Flugzeug etwas zu essen kaufen sollte. Lieber verhungerte sie. Jetzt genehmigte sie sich vom offenen Wein ein paar Gläschen, was ihre Laune hob. Und Katharina trank anschließend an der Bar einen Nachmittags-Cappuccino. Am Abend saßen Katharina und Isabel mit anderen Gästen am Pool, bewunderten und fotografierten, wie alle Neuankömmlinge, den Postkartensonnenuntergang über dem Meer und genossen den lauen Abend. Es war spät. Katharina duschte zuerst, stellte gerade das Wasser ab, als sie hörte, wie Isabel das Bad betrat. »Ich bin gleich fertig.« »Hilfe!« Katharina schob den Vorhang zur Seite. Was ist los? Kira, die Zähne. Was ist mit den Zähnen? Tun sie dir weh? Nein, sie sind weg. Wie weg? Hier im Siphon. Wieso im Siphon? Ja, weg, im Ausguss. Nur weil du an der Bar. Nein, Kira, der Stöpsel ist weg. Katharina trocknete sich ab. Ich brauche meine Brücke. Ich denke, der Stöpsel fehlt. Ich brauche meine Zähne zum Einknöpfen. Und Isabel deutete auf die Stelle im Kiefer. Zum Einknöpfen, dachte Katharina. Isabel, solche Zähne kenne ich gar nicht. Und sie zog sich das Nachthemd an. Wo hast du denn das Wörterbuch? Ich dachte, Kira, du hast. Ich? Heißt Brücke nicht Ponte, Kira? Zähne heißt, lass mich mal überlegen. Ach ja, Identi. Aber Kira, ich kann doch nicht sagen, wir sind die Ponte Identi oder die Identi Ponte in den Jahr. Was heißt denn Waschbeckenausguss gefallen? Dass abends, kurz vor 11 Uhr, noch zwei Männer kamen, den Siphon abmontierten, nach dem Zahnteil fischten, strahlend und geduldig wieder alles zusammenmontierten, beeindruckte Isabel schon sehr. Und freimütig gab sie ein großzügiges Trinkgeld. Katharina reinigte das kostbare Stück mit einem Desinfektionsmittel. Sie hatte so etwas stets im Urlaub dabei. Überreichte Isabel lachend die Brücke und sagte, jetzt kannst du sie wieder einknöpfen. Danke, Kira, du bist ein Schatz. Glück hatten wir schon. Stell dir vor, das wäre dir in Deutschland passiert. Ich glaube nicht, dass da jemand so spät noch gekommen wäre. In Deutschland hätte aber der Stöpsel nicht gefehlt, antwortete Isabel. Immer musst du das letzte Wort haben, murmelte Katharina, hörte plötzlich das Schnarchen der Freundin, dachte, dies war also der erste Tag und schlief ein. Das Mietauto war ein nagelneuer Lancia, ohne Aufpreis. Das war ein echtes Schnäppchen. Katharina hatte einen kleinen Fiat bestellt. Viel Spaß wünschte ihnen noch der junge Mann, der den Wagen am Hotel abgeliefert hatte. Die Freundinnen stiegen ein. Was machen wir, wenn uns hier der Hotelbus entgegenkommt? Das ist viel zu eng und steil hier. Und Vorsicht, das sind Schlaglöcher, warnte Isabel und blickte angststarrend auf die Straße. Mach einfach die Augen zu und entspann dich. Isabel konnte sich nicht entspannen und sagte Katharina, sie solle nicht zu rasen, sie solle anhalten, mitten auf der Kreuzung, versteht sich. Sie könne nicht so schnell die vielen Schilder lesen. Hier musste Katharina sogar Isabel recht geben. 10 Namen untereinander konnte kein Fremder im Vorbeifahren entziffern. Doch bei jeder Kurve, sagte Isabel, Kira, fahr langsam. Kira, ich sehe nicht, ob jemand entgegenkommt. Kira, neben mir ist der Abgrund. Kira, fahr in der Mitte, nicht so weit rechts. Kira, da vorne schießt ein Auto aus der Seitenstraße. Und so ging es weiter. Isabel sah nicht das türkisleuchtende Meer, sah nicht die Mohnblumen am Wegrand. Sie sah weder die Schluchten noch die sattbraunen Felder in der gelbgrünen Hügellandschaft. Isabel starrte nur geradeaus auf die Straße. Dann klagte sie über Kopfweh, es sei viel zu heiß. Dabei lief die Klimaanlage. Lass uns einen Espresso trinken, Kira. Aber doch nicht hier, das ist viel zu steil. Und wie willst du denn dann nachher hier wieder anfahren? Das reicht, sagte Katharina, wendete abenteuerlich. Als sie sich der Hotelauffahrt näherten, schrie Isabel, Kira, lass mich vorher aussteigen. Ich überlebe das nicht, wenn uns ein Auto entgegenkommt. Und ich überlebe es nicht, wenn du noch ein Wort sagst. Und Katharina preschte die Auffahrt hoch, sodass Isabel anfing zu beten. Mit Schwung nahm sie die letzte Kurve und stellte das Auto ab. Die nächsten Fahrten mache ich allein, brüllte Katharina, ließ Isabel aussteigen und fuhr entspannt ohne ihre Freundin weg. Und dann machte sie nochmals einen Versuch. Isabel? Ja? Magst du mit mir vielleicht zum Capo Vaticano fahren? Da sind nur ein paar Kilometer von hier. Das ist die schönste Küste in ganz Kalabrien. Und es wäre schade, wenn du sie nicht kennenlernst. Katharina war überrascht, als Isabel tatsächlich einwilligte. Sie fuhren die gewundene Straße entlang. Isabel hatte eine Sonnenbrille aufgesetzt und hielt die Augen geschlossen. Isabel, das musst du dir ansehen. Der Anblick ist atemberaubend. Isabel blinzelte vorsichtig. Um Gottes Willen, dreh sofort um. Bist du wahnsinnig? Neben mir ist der Abgrund, Kira. Halt sofort an. Ich will raus. Nein, es hatte sich wirklich nichts zwischen ihnen geändert, dachte Kira und sagte, hier anzuhalten wäre lebensgefährlich. Ja, eben deshalb. Ich kann doch nicht einfach stehen bleiben. Bist du verrückt? Jetzt reiß dich zusammen, sonst passiert wirklich noch was. Das sage ich ja, schrillte Isabel. Hast du das bei Heinrich auch so gemacht? Und Katharina kurbelte die nächste Kehre. Der Heinrich fuhr immer ganz ruhig und hat immer auf mich Rücksicht genommen. Katharina schwieg, fuhr langsam Kurve um Kurve und riskierte ab und zu einen Blick auf die grandiose Landschaft. Wie willst du denn fahren, wenn du dir die Landschaft anschaust? Da kann ich doch nicht abschalten. Der Heinrich hat sich immer nach mir gerichtet. Ein Mann ist nie so, entfuhr es Katharina. Schließlich hatte sie genügend Erfahrungen gemacht und beschlossen, unabhängig zu bleiben. Isabels eisiges Schweigen stand da wie eine Wand. Bei der nächsten Gelegenheit wendete Katharina, fuhr zurück und erklärte Isabel, ab jetzt wolle sie den Urlaub endgültig getrennt verbringen. Es war aber kein anderes Zimmer mehr frei, und so entschuldigte sich Katharina mit der Bemerkung, Heinrich war sicher ein Ausnahmemann. Ist schon okay, sagte Isabel gnädig und verschwand an die Bar. Die nächsten Tage verliefen ruhig. Isabel ließ sich ohne Probleme mit dem Shuttlebus zum Strand fahren und wurde jeden Tag brauner. Katharina erzählte beim Abendessen von ihren verschiedenen Ausflügen, erzählte von einem Kartäuserkloster im Landesinneren, erzählte von Bergen, die so hoch sind, dass die Kalabresen im Winter dort skilaufen, erzählte von mittelalterlichen Städten abseits der Küsten, von Orten, die sich stufenförmig die Hänge hinaufzogen, sagte, dass sie das Land mit den freundlichen Menschen immer mehr lieb gewinnen würde. Isabel nickte abwesend und jammerte, dass sie wegen der scharfen Steine am Strand jetzt einen Schnitt in der Fußsohle habe und fürchtete, eine Infektion zu bekommen und überhaupt, sie könne bald keine Nudeln mehr sehen noch essen. Es war der vorletzte Tag. Katharina stand auf der Terrasse und schaute durch den Feldstecher. Isabel, das musst du dir wirklich ansehen. Und sie deutete dabei auf Tropea, war begeistert, wie die Kirche Santa Maria del Isola in der Nachmittagssonne leuchtete. Schau dir das aufgewühlte Meer an, die Gischt, die an die Felsenküste brandet. Und da drüben links, sehe ich eine der äolischen Inseln mit dem Vulkan Stromboli. Und sie gab Isabel das Fernglas. Isabel legte ihre Brille ab und sah aufs Meer. Was meinst du, soll ich mir ansehen? Siehst du nicht die Brandung, die strahlenden Farben, den Krater? Ja, schon. Aber das habe ich ja schon gesehen. Was ist da so Besonderes? Katharina schnappte innerlich nach Luft. Sie war fasziniert von dem Schauspiel der Natur, wie sich Himmel und Meer berührten, wie Glutwolken den Abendhimmel wärmten oder sich tief violette Schleier über den Himmel spannten, die Sonne versteckten. Und sie dachte daran, wie schwer es ihr fallen würde, sich wieder von diesen Bildern trennen zu müssen.
Kira?
Ja, was ist?
Meine Brille! Wo ist meine Brille? Ich kann ohne meine Brille nichts sehen, schrie Isabel. Hätte ich bloß nicht durch das Fernglas geschaut.
Dir kann man wirklich nichts zeigen.
Immer bist du die Superfrau, Katharina die Große, der natürlich nie sowas passiert.
Steh mal auf.
Warum?
Ich denk, du suchst deine Brille. Isabel stand auf. Hier, schau. Katharina hielt Isabel ein Brillenglas und das verbogene Gestell vor die Augen und sagte, Glück im Unglück, das Glas ist nicht zerbrochen.
aber ich bin jetzt blind.
Nun übertreib nicht schon wieder. Morgen suchen wir einen Optiker, der wird den Schaden richten. Isabelle spülte ihren Kummer am Abend an der Bar herunter. Schließlich wollte sie das Inklusivangebot ausnützen. Und so schnarchte sie wie eine Dampfmaschine und Katharina lag wach, lauschte dem allabendlichen Hundegesang der Umgebung, ehe sie einschlief. Am letzten Tag nach dem Frühstück fuhr Katharina nach Tropea. Isabel weigerte sich mitzukommen. Als Kira zurückkam, fand sie Isabel an der Poolbar bei einem Grappa mit Espresso. Deine Brille ist wieder repariert.
Wart, ich komme gleich mit aufs Zimmer und probiere aus, ob sie auch wirklich passt.
Das war vielleicht ein netter Optiker. So stelle ich mir den Heinrich vor. Dass ausgerechnet dein Heinrich verunglückt ist, ist schon ungerecht. Katharina reichte Isabel die Brille und erzählte, dass der Optiker für die Reparatur kein Geld nehmen wollte, sich geweigert hat, auch nur einen Euro zu nehmen. Isabel setzte die Brille auf, ging auf die Terrasse und blickte eine Weile schweigend aufs Meer. Dann setzte sie sich auf eine Liege, senkte den Kopf und schwieg ungewöhnlich lange. Dann nahm sie die Brille ab und wischte sich mehrmals über die Augen.
»Danke, Kira, dass du dich um die Reparatur gekümmert hast.«
Sie setzte die Brille wieder auf, erhob sich, ging hastig hin und her und blieb mit einem Ruck stehen.
»Kira?«
»Ja, was ist?«
»Das mit dem Heinrich stimmt nicht. Er ist gar nicht verunglückt. Er lebt.«
»Was? Das gibt es doch nicht. Ach, er ist auch nicht verschollen?«
Isabel nickte. »Eines Tages ging er, hat mich einfach verlassen.«
Katharina sah Isabel eine Weile fassungslos an, fing an zu lachen, schüttelte den Kopf. »Dein Heinrich?
Nun schau mich doch nicht so an, Kira.«
Katharina deutete aufs Meer. »Übrigens«, sie machte eine Pause und räusperte sich, »übrigens, ich bleibe noch hier.«
»Du kannst mich doch jetzt nicht alleine zurückfliegen lassen«, jammerte Isabel.
»Salvatore hat mich auf seine Yacht eingeladen.«
»Welcher Salvatore?«
»Das ist der, der deine Brille repariert hat.« Isabel hielt sich krampfhaft am Terrassengeländer fest.
»Ausgerechnet du fällst auf die schönen Augen eines kalabresischen Optikers rein. Das darf doch nicht wahr sein.«
»Mann ist schließlich Mann. All inclusive natürlich«, sagte Katharina fröhlich und zog sich ihr schönstes Kleid an.
Sie hörten Erzählungen von Beate Gruhn, gesprochen von ihr selbst.